Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Sprecher. Autorin ist Emilia Partubasan. Und wir sind bei Folge 247, wie Verlage Bücher machen, Teil 185. Dieser Podcast wird etwas länger, aber Sie können ihn genießen, denn es sind sehr unterschiedliche Geschichten, die da folgen werden. Ich lese aus unserer Neuerscheinung, Emilia Partubasan, die rosafarbene Perle und andere Geschichten aus dem Panoptikum der Liebe, wieder zwei Geschichten, beide um 1818, 1890 herum im Spanischen geschrieben und ganz frisch von uns neu übersetzt. Ein schöner kleiner Band für 18 Euro. Erste Geschichte, Don Juans letzte Illusion. Zweite Geschichte, die Vergeltung. Florian Weber hat diesen nachfolgenden Text übersetzt. Bedanke mich herzlich. Don Juans letzte Illusion. Oberflächliche Menschen, die sich nie die Mühe gemacht haben, die komplizierte Mechanik des Herzens unter der Lupe zu betrachten, nehmen gerne an, dass Don Juan, dem frühreifen Libertin, dem ewigen Verführer, nur die Sinne und allenfalls noch die Fantasie zur Befriedigung gereicht und dass er den unnützen Luxus des Gefühls weder braucht noch genießt und niemals das goldene Fenster öffnet, durch welches der Geist zum Himmel aufblickt, wenn die Lust der Erde ihn erdrückt. Ich aber sage euch für wahr, dass diese oberflächlichen Menschen sich gewaltig täuschen und dem armen Don Juan Unrecht tun, den nur wir Dichter verstanden haben. Wir, die wir ganz von Nächstenliebe beseelt und scharfsinnig sind, eben weil wir, nur scheinbar naiv, an viele Dinge glauben. Um die Wahrheit klarzustellen, will ich euch die Geschichte erzählen, wie Don Juan seine letzte Illusion nährte und bewahrte und wie er sie schließlich doch verlor. Unter der zahlreichen Verwandtschaft Don Juans, der nebenbei gesagt von Adel ist wie der König, befanden sich einige in der Provinz lebende Cousinen, die wegen ihrer Schönheit sehr gerühmt wurden. Die jüngste, Estrella, zeichnete sich vor ihren Schwestern durch ihren sanftmütigen Charakter, ihre äußerste Tugend und ihre inbrünstige Frömmigkeit aus, weshalb man sie in ihrem Haus die kleine Heilige nannte. Ihr Engelsgesicht verleugnete die Eigenschaften ihrer Seele nicht. Sie glich einer von Murillo gemalten Jungfrau, einer von denen, die Sittlichkeit und Reinheit ausstrahlen, denn manche, wie etwa die berühmte Virgen de la Servilletta, auch Refitolera genannt, strahlen nur Jugend und Kraft aus. Wann immer die Reiselust Don Juan bewog, einen Ausflug in die Gegend zu unternehmen, in der seine Cousinen lebten, besuchte er sie, genoss ihren Umgang und führte endlose Gespräche mit Estrella. Wenn ihr mich fragt, welcher Magnet den Sünder zu Heiligen hinzog und mehr noch die Heilige zum Sünder, ich glaube, es war just der Gegensatz ihrer Charaktere. Aber nach dieser Erklärung sind wir im Grunde genommen genauso schlau wie vorher. Fest steht jedenfalls, dass Don Juan, der allen anderen Frauen systematisch den Hof machte, mit Estrella ernsthaft redete, ohne sich auch nur die geringste anzügliche Bemerkung zu erlauben, und dass Estrella, die alle anderen Männer mied, sich in Don Juans Hand gab, wie eine sanfte Taube, vertrauensselig und in der festen Gewissheit, dass ihr weißes Gefieder unbefleckt bliebe. Alle Welt konnte mit anhören, was sie einander mitteilten. Nach Stunden harmloser, angenehmer Plauderei erhoben sie sich so selbstbeherrscht, so ruhig, so beglückt, und Estrella flog in die Küche oder Speisekammer, um mit Sorgfalt ein Gericht zuzubereiten, von dem sie wusste, dass es nach Don Juans Geschmack war. Dieser genoss mehr als die Leckereien die Zärtlichkeit, mit der sie ihm vorgesetzt wurden, und das frische Gemüt seiner Cousine und ihre beruhigende Wirkung auf seine Sinne taten ihm wohl. So wie ein erfrischendes Bad dem, der lange über versenkten Sand gelaufen ist. Wenn Don Juan sich wieder aufmachte und in die großen Städte ritt, wo das Leben tobte wie im Fieberwahn, schrieb Estrella ihm weitschweifige Briefe, und er antwortete nur mit wenigen Zeilen, aber auf jeden Brief. Wenn er im Morgengrauen schwankend nach Hause ging, benommen von einem Trinkgelage oder die Nerven noch vibrierend von den heftigen Regungen seines Rendezvous, wenn er sich einschloss, um unter ironischem Lachen eine bittere Enttäuschung zu verdauen, denn auch Don Juan erlebte welche, wenn er zur Vorbereitung auf einen Ehrenhandel seinen Willen stählte, um dem Tod furchtlos die Stirn zu bieten, wenn er spottete, wenn er Gott lästerte, wenn er törichterweise seine Jugend und Gesundheit, die besten Güter, die uns der Himmel schenkt, vergeudete, bat es sich Don Juan, so wie andere Geld für eine Gabe an die heilige Jungfrau, doch immer 10 Minuten auf, um sie Estrella zu widmen. In seinem Streben nach Liebe stellte diese keusche Weihe an ein so zartes und edles Wesen den Schluck Wasser dar, der inmitten des Kampfes getrunken, dem Kämpfenden die Kraft zum Weiterkämpfen gibt. Tja, meine Stimme leidet schon fast mit, ich muss auch einen Schluck Wasser trinken. Weiter im Text. Verrat, Falschheit, Niedertracht und Gemeinheit anderer Frauen konnte er geduldig ertragen, solange in einem Winkel der Welt die treue Zuneigung Estrellas, der kleinen Heiligen, lebte. Bei jedem unschuldigen, bezaubernden Brief, den Don Juan erhielt, hatte er denselben Traum. Er sah sich selbst, wie er mühsam durch eine sehr dichte, kalte, fast greifbare Dunkelheit schritt, die hin und wieder vom gleißenden Flimmern und vom Zickzack der Blitze durchbrochen wurde. Aber dort, in weiter Ferne, wo der Himmel schon ein wenig aufklarte, erkannte er eine weiß verschleierte Gestalt, eine Frau mit gesenktem Blick, die in ihrer Rechten eine kleine brennende Lampe hielt, die sie mit ihrer Linken schützte. Dieses Licht erlosch niemals. Die Jahre vergingen, Don Juan stürzte sich in den Abgrund seines Wahns und die Briefe kamen mit steter Regelmäßigkeit durchtränkt von der immer gleichen zurückhaltenden und heiteren Zärtlichkeit. Diese Briefe waren ihm eine solche Freude, dass er beschloss, seine Cousine nie wiederzusehen. Denn er fürchtete, sie zum Schlechteren verändert und von der Zeit gezeichnet vorzufinden und sich dann nicht mehr die nötige Illusion bewahren zu können, um den Briefwechsel aufrechtzuerhalten. Er wollte seine Träume um jeden Preis verewigen, Estrella immer nur mit dem Murillo-Gesicht und einer heiligen Jungfrau von 20 Jahren vor sich zu sehen. Eigentlich brachten Don Juans Briefe den lebhaften Wunsch zum Ausdruck, seine Cousine einmal wieder zu besuchen, um ihre köstlichen Unterhaltungen zu erneuern. Da aber niemand Don Juan daran hinderte, diese Absicht zu verwirklichen und er es dennoch nicht tat, muss man annehmen, dass die Lust wohl nicht allzu drängend war. 10 Jahre waren vergangen, als Don Juan eines Tages statt des gewohnten breiten, auf allen 4 Seiten beschriebenen und dann unterzeichneten Briefes nur eine kurze, nicht unterzeichnete Notiz erhielt, ernst und zurückhaltend im Stil, in der selbst die Schrift jener Hingabe entbehrte, die ihr die Hand verleiht, wenn sie im Überschwang der Gefühle über das Papier fährt und es gleichsam streichelt. O Frau, o fließendes Wasser, o flüchtige Flamme, o Lufthauch! Estrella bat Don Juan, weder überrascht noch verärgert zu sein und gestand ihm, dass sie bald heiraten würde. Es habe sich ein Bräutigam gefunden, wie sie ihn sich nur wünschen könne, ein tadelloser Kavalier, reich und ehrenhaft, von dem ihr Vater viel Gutes erfahren habe. Und die Ratschläge und Ermahnungen aller hätten die kleine Heilige schließlich überzeugt, die nun hoffe, mit Gottes Hilfe in ihrem neuen Stand glücklich zu werden und sich in den Himmel zu verdienen. Don Juan blieb einen Augenblick in Gedanken versunken. Dann zerknüllte er das Papier und warf es verächtlich in den lodernden Kamin. Hätte ihm 2 Stunden zuvor jemand gesagt, dass Estrella einmal heiraten könnte, hätte er ihn für einen verleumderischen Schurken gehalten. Und dass sie es ihm auch noch selbst mitteilte, ohne jede Scham, als wäre es die natürlichste und rechtmäßigste Sache der Welt. An diesem Tag verlor Don Juan, der sorglose Libertin, seine letzte Illusion. Seitdem wandelt seine Seele im Dunkeln, ohne jemals wieder den matten Schimmer der Lampe zu sehen, der eine Jungfrau mit ihrer Hand schützt. Und hatte er noch etwas Menschliches an sich, so ist er nur mehr ein Raubtier mit Zähnen, um zu beißen und Klauen, um erbarmungslos zu zerfetzen. Sein Treueeid ist ein zynisches Gelächter, seine Liebe ein brennender Peitschenhieb, der die Haut aufreißt und das Blut herausquellen lässt. Nun werdet ihr sagen, dass die kleine Heilige doch ein Recht hatte, das wahre Glück und Freuden zu suchen, die noch immer reiner waren als die, an denen sich ihr zügelloses Idol unentwegt berauschte. Und damit habt ihr wohl auch recht, wenn es nach dem gesunden Menschenverstand und kleinlichen praktischen Erwägungen geht. Möge diese ärmliche Vernunft euch gedeihlich sein. Nach Empfinden der Dichter jedenfalls ist es weniger schlimm, ein Sklave des Lasters zu sein, als ein Verräter des Ideals. Die kleine Heilige sündigte gegen die Poesie und gegen die göttlichen Träume von unerfüllbarer Liebe. Don Juan, der an ihre ewige Entsagung glaubte, war von beiden der wahre Träumer. Diese Geschichte war also etwas länger. Sie endet hier, Don Juan. Die zweite und für heute letzte Geschichte, aber wir sind ja erst bei Folge 2 von 3, heißt Vergeltung, Autorin Emilia Pardo Bazán und übersetzt von Petra Strin-Burma aus dem galizischen Spanischen. Vergeltung. Trifon Lilosa kam rachistisch und verwachsen zur Welt und hatte das Pech, nicht gleich im Kindesalter das Zeitliche zu segnen. Mit den Jahren wuchs mehr noch als sein Körper seine Hässlichkeit heran. Und zugleich entwickelte sich seine leicht entflammbare Fantasie, seine exaltierte Selbstliebe und sein nervöses Temperament eines ambitionierten Künstlers. Im Alter von 15 hatte Trifon, mütterlicherseits von der Wiege an halbweise, noch nie auch nur ein liebevolles Wort zu hören bekommen. Stattdessen hatte er unzählige Ohrfeigen einstecken, permanente Hänseleien ertragen und mit dem Spitznamen Monster leben müssen. Mit 17 riss er von zu Hause aus und machte sich das wenige, das er über Musik wusste, zunutze, um bei Jahrmarktmusikanten und nach einer Weile dann bei einer Musikkapelle anzuheuern. Mit seinen raschen Fortschritten öffnete sich für ihn ein Spalt weit die Tür zum Paradies. Denn nun träumte er davon, es irgendwann zum genialen Komponisten zu bringen, eine Art Weber oder Liszt. Er malte sich die ganze Herrlichkeit des Ruhms aus, sah sich bereits gefeiert und beklatscht, vergessen war seine Missbildung, übertüncht und verdeckt von einem Bündel labender Lorbeeren. Im Mannesalter, wenn man die 30er Jahre eines Scheusals als solches bezeichnen kann, zerstreuten sich diese jugendlichen Hirngespinste. Trifon Liliosa musste sich eingestehen, dass er einer der vielen Berufenen und Nichterhörten war, einer derer, die das Land der Verheißung zum Greifen nah vor Augen haben, ohne je einen Fuß in seine blühenden Täler setzen zu können. Der Verlust der Illusion hinterlässt dunkelste Schwärze und tiefe Narben in der Seele und obendrein eine Menge Gift. Als Trifon sich darein schickte, niemals mehr zu sein als ein Hauslehrer für Musik, erlitt er einen schweren Anfall von Gelbsucht, bei dem die Galle ihm überquoll, bis hinauf zu den gelblichen angelaufenen Augen. Unterrichtsstunden fielen ihm dutzendweise zu, nicht nur, weil er im Grunde genommen ein ausgezeichneter Lehrer war, sondern auch, weil seine lächerliche Erscheinung samt Buckel die Eltern beruhigte. Welcher jungen Seniorita, und sei sie noch so leicht zu beeindrucken, könnte dieses Scheusal gefährlich werden? So krumm gewachsen wie ein Krug, mit diesen unförmigen Händen und wie bleiche, halb zerquetschte Spinnen über die Tasten huschten? Und die Mutter der hübschen Maria Vega schleuderte es ihm rücksichtslos ins Gesicht, als sie ihn zu sich rief, um ihre Tochter in Gesang und Klavier zu unterweisen. Nur eine Person wie ihm würde sie überhaupt gestatten, sich einem so arglosen und empfindsamen Mädchen zu nähern. Je unschuldiger die Töchter, desto vorsichtiger und wachsamer die Mütter. Allein die Unverblümtheit der Signora war nicht sehr klug, geschweige denn taktvoll oder gar barmherzig. Man sollte nie der Tropfen sein, der das Glas voller Bitterkeit zum Überlaufen bringt. Und so bewusst sich der Elende seines Elends auch sein mag, so brutal ist es, ihm das offen ins Gesicht zu sagen. Zweifellos dachte die unbesonnene Signora, wenn Trifon je in den Spiegel geschaut hatte, musste er ja wohl selber genau wissen, wie scheußlich er war. Und in der Tat, Trifon hatte sich im Spiegel betrachtet und war sich seiner traurigen Gestalt mehr als bewusst, gleichwohl verletzte es ihn so, wie eine feige Beleidigung eben verletzt. Dieser Satz, der ihn aus der Gemeinschaft aller Männer ausschloss. Und noch in derselben Nacht, als er sich in seinem kalten Bett wälzte und vor Wut ins Laken biss, beschloss er, »Diese hier wird mir für alles büßen. Sie wird meine Rache sein. Diese Närrin von einer Mutter, die nur auf meinen Körper geschaut hat, hat keine Ahnung, dass man Frauen auch mit Esprit verführen kann, wenn sie selbst Esprit haben.« Tags darauf begann der Unterricht mit Maria, die in der Tat ein himmlisches Geschöpf war, zart und schmachtend wie eine weiße Rose, der ein Luftzug genügt, um dahin zu welken. Daran gewöhnt, dass seine Schüler sich mit Mühe das Lachen verbissen, wenn sie ihn zum ersten Mal erblickten, fiel ihm auf, dass Maria ihn ganz im Gegenteil mit unendlichem Mitgefühl betrachtete. Doch anstatt ihn zu rühren, bestärkte ihn die Barmherzigkeit des Mädchens nur noch in seiner unerbitterlichen Entschlossenheit. Es war nicht schwer zu erkennen, dass seine neue Schülerin eine empfindsame Seele sowie eine außergewöhnliche Sensibilität besaß, da die Musik sie zutiefst berührte und ihre Augen bei den melancholischen Partien feucht wurden, während sich bei den leidenschaftlichen Melodien ihr Atem beschleunigte. Die Einsamkeit und Zurückgezogenheit, in der Maria lebte, sowie ihre Art, sich in lange Kleider zu hüllen und ihr prächtiges honigblondes Haar zu einem dicken Knoten aufzustecken, förderten noch ihren Hang zur Exaltiertheit und Träumereien. Aus eigener Erfahrung kannte Trifon diese Neigung nur zu gut und wusste, wie empfänglich sie einen für Vertrauensseligkeit und romantische Schwärmereien macht. Aufmerksam wie ein bedächtig vorgehender Verbrecher, der ein Attentat plant, beobachtete er Marias Gewohnheiten, etwa um welche Tageszeit sie hinunter in den Garten ging, an welchen Stellen sie sich am liebsten niederließ, welche Blumentöpfe nur sie ganz allein pflegte. Und indem er die Unterrichtsstunden in die Länge zog, ohne dass die Eltern sich wunderten oder sorgten, und die ergreifendste Musik auswählte, förderte er die ungesunde Träumerei, der Maria sich zunehmend hingab. Seit 2 oder 3 Monaten erhielt das Mädchen nun schon Musikunterricht, als es eines Morgens am Boden vor einem der Blumenkästen, die es täglich goss, ein zusammengefaltetes Billett fand. Verwundert faltete sie es auseinander und las. Mehr als eine Liebeserklärung war es die Ankündigung einer solchen, wobei die Unterschrift fehlte, da der Verfasser, wie er betonte, nicht erkannt werden wollte und auch keine Antwort erwartete. Ihm genüge es, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen, die ganz und gar friedfertig seien und von absoluter Lauterkeit. Nachdenklich zerriss Maria das Billett. Doch als sie tags darauf wieder die Blumen goss, wollte ihr das Herz schier zerspringen und ihre Hand zitterte dermaßen, dass sie ihre Kleidung über und über mit Wasser bespritzte. Nach Ablauf einer Woche erneut ein Briefchen. Zärtlich, süß, poetisch, devot. Nach einer zweiten 2 Briefbögen. Ehrerbietig, aber auch schon umgarnend und voller Glut. Das Mädchen wich nicht mehr aus dem Garten und bei jedem Blätterrascheln im Wind meinte sie, den Unbekannten nahen zu sehen, stattlich, galant, von Perlen redend, wie er von Gold schrieb. Doch der Verfasser der Briefchen ließ sich nicht blicken. Nur die Flut von Billets riss nicht ab, vielsagend, flammend, von einer unsichtbaren Hand dort platziert, hoffnungsvoll, um Antwort heischend. Nach nicht geringem Zaudern und reichlichem Schamgefühl brachte das Mädchen schließlich ein paar Zeilen zu Papier, küsste es und hinterlegte es am Blumenkasten. Ein argloses Geständnis ihrer jungfräulichen Liebe. Fortan änderte sich der Ton in den Briefen. Nun klangen sie nicht mehr ehrerbietig, sondern anmaßend und triumphierend, wie ein Lobgesang. Doch der Unbekannte wollte sich partout nicht zu erkennen geben. Er fürchtete, seine Eroberung zu verlieren. Ah, wozu die physische Hülle einer Seele betrachten? Was interessiert schon der grobe Lehm, in dem ein Herz bebt? Und Maria, längst der Willkür ihres Geliebten ausgeliefert, sehnte sich danach, ihn anzusehen, ihn mit den Augen zu verschlingen, im sichtbaren Glauben, er sei ein Ausbund an Vollkommenheit, das schönste Wesen von allen, die den Fuß auf irdischen Boden setzten. Kaum verwunderlich bei jemanden, der sich so ausdrucksvoll und mit solcher Inbrunst erklärte, dass Maria vor lauter Erregung und Glückseligkeit das Gefühl hatte, zu sterben. Nach zahlreichen betörenden Zärtlichkeiten, die der Unsichtbare und die streng Bewachte austauschten, erhielt Maria einen Brief, der im Wesentlichen Folgendes besagte: Ich möchte, dass du zu mir kommst. Und nach einer schlaflosen Nacht, kummervoll, tränenreich und voller Gewissensbissen, hinterlegte das Mädchen die furchtbare Antwort im Briefkasten: Ich komme, wann und wie immer du willst. Oh, welch teuflischer Freudenschauder erfasste Trifon, den Unhold, dieses lächerliche Scheusal, als er im Inneren der unbeleuchteten Kutsche, in der er Maria erwartete, diese zur Begrüßung in die Arme schloss. Die totale Dunkelheit der Nacht, perfekt wie in der Höhle des Löwen, erlaubte es der armen Verliebten nicht einmal, einen flüchtigen Blick auf die Gesichtszüge des Verführers zu erhaschen. Doch in einem Ausbruch hehrer Zärtlichkeit, inmitten finsterster Nacht, flüsterte Maria stammelnd, schmachtend diesem missgestalteten, verwachsenen Geschöpf die Worte ins Ohr, die es noch nie gehört hatte. Die abgehackten himmlischen Sätze, welche die obsiegende Leidenschaft der Frau den geheimsten Winkeln ihrer Brust entreißt. Und ein Tropfen köstlichster Feuchte, erfrischend wie ein Brunnen, der unter Palmen entspringt und den Wüstensand der Sahara besprenkelt, benetzte die abgezehrte Wange des Buckligen. Der Erfolg dieser Worte, dieser geheiligten kindlichen Träne war, dass Trifon den Kopf aus dem Fenster streckte und mit heiserer Stimme einen Befehl erteilte, woraufhin der Kutscher den Rückzug antrat und Maria wenige Minuten später sprachlos durch dieselbe Gartentür ihr Heim wieder betrat, der ihr die Flucht gewährt hatte. Welch ungeheure Verwunderung bei Marias Eltern, als sie erfuhren, dass Trifon in ihrem Haus nicht länger unterrichten wollte. Aber noch größer war die Ungläubigkeit der zahlreichen Freunde, die Trifon sein eigen nennt, wenn sie ihn hin und wieder grimmig, seufzend und mit gesenktem Kopf sagen hören: Auch ich wurde einmal geliebt, und wie, und völlig selbstlos von einer bezaubernden Frau. Ja, auch wieder ein sehr ungewöhnliches Ende. Emilia Pardubazan, Folge 2 von 3, die vierte Geschichte. Alle Geschichten haben ungefähr die gleiche Länge. Das liegt daran, die Geschichten wurden überwiegend für Zeitungen geschrieben, die einfach einen begrenzten Platz haben. Wunderbar. Sehr schön auch übersetzt. Emilia Pardubazan, die rosafarbene Perle und andere Geschichten aus dem Panoptikum der Liebe, erhältlich im Input Verlag als Leinenband mit schönem Vorsatzpapier und einer Banderole und natürlich mit Vor- und Nachwort und mit Fotos versehen, für 18 Euro zu kaufen. Über den Webshop oder in jeder Buchhandlung. Nächste Woche gibt es die Folge 248, wie Verlage Bücher machen, Teil 186. Freuen Sie sich auf Folge 3 von 3 zu den Geschichten von Emilia Pardubazan. Kommen Sie gut durch diese Woche und ich freue mich auf Ihr Wiederkommen, auf Ihr Wiederhören. Bis nächste Woche aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, der Büchermacher.